Herz und Gott.
Der Podcast, wo zwei Geschwister aufräumen mit Mythen
rund um Sexualität und Religion. RefLab.
Sex und Gott, wir klären Mythen auf. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da und klären Mythen auf. Und ich bin der Christian Walti, bin Pfarrer am Grossmünster. Wir haben heute für euch wieder einen ganz spannenden, vielleicht den spannendsten Mythos mitgebracht. Ich bin da mit der Angie.
Genau, Walti auch. Herzlich willkommen. Wir schauen heute einen Mythos an, der mich persönlich sehr interessiert, auch betrifft. Und zwar, Gott hat nicht gern Homosexuelle. Ist denn das so, Kigi?
Einfach gesagt, sicher nicht.
Oh, cool. Okay.
Also Gott hat gern alle Menschen.
Alle. Okay, von wo kommt denn das?
Also es kommt garantiert davon, dass viele Leute in der Bibel einzelne Verse gelesen haben, die darüber reden, dass vor allem Männer nicht Sex haben mit Männern.
Okay. Und wieso ist denn das so?
Warum das in der Bibel so ist? Die Bibel ist relativ einfach. Die Bibel ist entstanden vor, sagen wir, 2.000 bis 3.000 Jahren. Grosso modo ein bisschen jüngeres Parteil in einer Welt, wo es einfach sehr wichtig war, dass man ein Kind hat, ein Kind überkommt.
Mhm.
Und ich würde sagen, wenn man in der Bibel die paar wenigen Aussagen über Männer, die mit Männern schlafen, anschaut, dann nachher geht es dort fast immer darum, dass das ein Problem gibt, weil man dann keine Kinder machen kann.
Also der Samen wird vergütet, sind wir wieder dort.
Genau, das ist eigentlich eine ziemlich klare Vorstellung. Wenn man sich schon dieser anstrengenden Tätigkeit Sex widmet, dann nachher soll man da gefälligst auch die Möglichkeit mit einbeziehen, dass Kinder entstehen. Jedenfalls ist das eine von den Stimmen in der Bibel. In der Bibel gibt es ja auch andere Stimmen, die mega, mega positiv über freien Sex, völlig unabhängig vom Kinderüberkommen reden.
Hm.
Aber einmal die, die immer kommen, wenn wir über Homosexualität reden, die sind ziemlich spezifisch, vor allem auf den Samen konzentriert, könnte man sagen. Es geht also um Männer. Zum Beispiel im Alten Testament, im Levitikus, 3. Mose 18, du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es ist ein Gräuel. Und der Du ist natürlich ein Mann, weil der Mann liest das Gesetz und nicht der Frau.
Ah ja, klar. Hm.
Und 2 Kapitel weiter, 3. Mose 20, nochmal ähnlich. Dort heisst dann sogar, es haben beide, also die Männer, die das miteinander machen, ein Gräuel getan. Sie sollen gewisslich getötet werden, sicher getötet werden. Also das heisst sogar Todesstrafe. Und leider gibt es immer noch Leute, die das wortwörtlich so lesen und dann völlig außer dem Kontext sagen, das betrifft homosexuelle Tätigkeiten mit Männern. Das ist ganz klar. Eben, ich würde jetzt sagen, wie immer bei der Bibel, du musst wissen, in welchem Kontext das geschrieben worden ist.
Und also, was mich ja schon noch interessiert, ist ja, also das heisst ja Frauen, also für Frauen gibt es da gar kein Gesetz.
Das ist effektiv so. In der Bibel findet sich kein einziges Gesetz, das Sex zwischen Frauen in irgendeiner Form bespricht.
Also Gott liebt Lesben.
Also Gott liebt sowieso Menschen, sonst hätte er keine Menschen gemacht. Und das ist in der hebräischen Bibel, in der jüdischen christlichen Tradition eine der wichtigsten Aussagen.
Mm. Ist ja, ich finde das ja schon noch spannend, weil auf der einen Seite so, hooray, es steht nicht, dass man nicht lesbisch sein darf. Also zwei Frauen können miteinander schlafen, Sex haben. Auf der anderen Seite macht das natürlich auch etwas, weil es hat überhaupt keine Sichtbarkeit in der Bibel.
Genau. Wahrscheinlich, und das ist ja, sagen wir jetzt, lesbische Beziehungen, Frauenbeziehungen und Frauensexualität untereinander, ist ja in ganz vielen Gesellschaften heute immer noch einfach etwas, wo man nicht sieht, wo man nicht darüber redet.
Mhm.
Weil Frauen einfach in gewissen kulturellen Zusammenhängen nur im privaten Raum sich treffen, nicht in der Öffentlichkeit, nicht so erscheinen. Also wenn ich denke jetzt vor allem so ein bisschen an Orient, oder? Aber auch zum Beispiel so Gesellschaften wie in Indien. Frauen sind einfach vor allem im privaten Raum präsent.
Ja, nur
ganz wenige Frauen sind in der Öffentlichkeit rum. Und dann musst du halt auch nicht darüber reden, was die miteinander machen oder nicht machen.
Ja, also ich meine, das ist ja bei uns bis zur Jahrhundertwende auch so gewesen, dass Frauen eigentlich, also das kennen wir ja aus der Kunst auch, dass es, wenn Frauen gemalt haben oder Kunst gemacht haben, dann sind das immer Sujets gewesen, die irgendwie mit dem Haushalt zusammengehängt haben, weil sie einfach gar nicht in der Öffentlichkeit präsent sind gewesen, weil sonst sind sie ja irgendwie als Sexarbeiterinnen abgestempelt worden oder wie man dem dann auch immer gesagt hat. Aber es macht natürlich etwas, weil es gibt auch dieser lesbischen Liebe überhaupt keine Wertigkeit, oder? Es gibt so wie, es gibt keine Sichtbarkeit und es heisst dann wie, es existiert nicht. Beziehungsweise, ich würde sogar noch ein bisschen weiterfassen, was ich erlebe oder beziehungsweise auch teilweise das Gefühl habe, ist, dass lesbischer Sex halt nicht richtiger Sex ist, weil es ist halt kein Penis involviert. Und ja.
Ich glaube, eben sagen wir, die Welt von der Antike, wo die Bibel drin geschrieben worden ist, die hat eben den Fokus, einerseits Penis, okay, aber vor allem eben Samen. Also es kann nicht
ein Kind. Es ist einfach der heilige Samen.
Ja, nein, aber also, du musst, das ist eine Zeit, bevor man können künstliche Befruchtungen machen konnte, oder?
Ja.
Und in dieser Zeit ist einfach das der einzige quasi bekannte oder einigermaßen verfügbare Weg, wie man zu einem Kind kommt.
Ja, ist ja noch spannend. Ja, ja, es braucht einen Samen. Aber du kannst den Samen in der ganzen weiten Welt spritzen und es entsteht kein Kind, weil eine sehr wichtige Komponente. Und ich würde jetzt gerade mal sagen, ich glaube, es ist fast noch eine grössere Komponente fehlt. Das ist ja die Eizelle.
Ja,
und
genau.
Die Eizelle und noch ein Körper, wo dann die befruchtete Eizelle austreibt.
Du sagst es.
Und das ist doch crazy.
Das ist crazy, aber das ist auch ein bisschen der Weg zu der Entschuldigung von diesen Bibeltexten gegen Homosexualität.
Okay.
Weil in der antiken Weltvorstellung hat man einfach über das Ei nichts gewusst.
Ja.
Man hat gemeint, dass die Frau so etwas ist wie so ein Tongefäß, so ein Gefäß,
Hohl.
Wo ein Samen, ein hohles Gefäß, oh, wo yes, der Samen reingeht und der Samen ist das, was macht, dass etwas wächst. Also das Bild dafür, das die Leute sich vorstellen können, darum heisst das Ding ja auch Samen, ist so wie ein Korn, wo du aussäen und dann nachher wächst dort ein Baum oder ein Ähren oder so.
Yes.
So haben sich das die Leute vorgestellt. Und natürlich können wir heute aus der heutigen medizinischen Sicht sagen, kompletter Quatsch, natürlich funktioniert das nicht. Und natürlich ist die Eizelle, ich weiß nicht wie viel mal grösser als eine Samenzelle. Und natürlich hat vor allem die Frau das Kind im Körper, logisch. Oder? Das heisst, wenn die nichts machen würde, dann nachher würde das Kind nicht entstehen. Im Gegenteil, also der Mann hat eigentlich fast nichts zu tun, oder? Der muss einfach schnell den Samen geben und der Rest funktioniert mit dem Frauenkörper.
Ich möchte dir noch ganz geschwind anmerken, also es ist einfach ein Körper, der eine Gebärmutter hat. Es muss nicht unbedingt eine Frau sein.
Ja, also gut, da kann man Frau ein Sternli, oder? Also es braucht jedenfalls eine Gebärmutter, das ist
genau,
klar.
Genau, es braucht eine Gebärmutter.
Ja, ja, genau.
Nur das um das geschwind noch richtig zu stellen.
Nein, das ist klar. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Eben, das ist der eine Schlüssel und der zweite, jetzt habe ich bis jetzt nur über das Alte Testament geredet. Und im Neuen Testament kommen ja auch immer wieder, Leute, die christlich sind oder die das Gefühl haben, sie vertreten die Sicht von der Bibel, tun dort die Sachen von Paulus zitieren. Der berühmte Paulus, der ist der einzige im Neuen Testament, der irgendetwas zum Thema Homosexualität sagt. Und da haben wir zum Beispiel im Römer 1 oder Korinther 6 haben wir so Stellen, wo er die Vorstellung vertritt, wenn Männer mit Männern schlafen, dann nachher ist das gegen die Natur. Gegen die Natur. Das ist jetzt nochmal eine neue Komponente.
Das habe ich auch schon gehört. Ja.
Das ist nochmal eine neue Komponente. Im Alten Testament ist es so quasi, es ist Vergütung oder es ist ein Gräuel, weil es eben irgendwie einfach das Volk kann so sich nicht vermehren. Und wenn wir kein Kind mehr haben, dann ist es fertig. Oder? Und beim Paulus ist es dann, es ist gegen die Natur. Die Natur hat etwas anderes eingerichtet. Es ist nämlich so, dass Männer und Frauen miteinander passen. Und Männer halt natürlicherweise nicht.
Mm.
Eine komische Vorstellung, oder?
Mm-hmm.
Also das heisst, dort wäre dann die Idee, dass eigentlich so wie die Natur gemacht ist, ist es so, wie es Gott gern will.
Das ist dann die Idee dahinter.
Genau, das ist wie die Vorstellung dahinter. Also quasi so, wie es am einfachsten in der Natur läuft, so will es Gott.
Mm.
Das ist eigentlich heutzutage, sagen wir bei fundamentalistischen Christinnen, ist das der Hauptzugang zum Thema Homosexualität.
Mm-hmm.
Es ist gegen die Natur. Und dann hast du eben, zwar redet Paulus wirklich auch wieder nur über Männer, aber in Folge von dem gibt es heute eben viele Christinnen, die Fundis sind, die sagen, alle Formen von Homosexualität sind gegen Natur.
Mhm. Und es ist ja spannend, weil wir haben ja vorher wie besprochen, dass eben in dem Kontext, wie du das ja immer sagst, man muss es in dem Kontext sehen, wir ja noch gar nicht gewusst haben, dass es eine Eizelle braucht. Und dass ja eigentlich, ich habe den Begriff natürlich überhaupt nicht gern, aber eigentlich das Natürlichste wäre, dass es eben wie, also nein, es ist wie so wie sie Natur verstanden haben, sie ja die Natur falsch verstanden haben in dem Moment, weil es ja nicht nur einen Samen braucht, sondern noch eine Eizelle. Das heisst eigentlich, könnte man ja sagen, dass man das wie müsste streichen, weil sie damals das Wissen nicht hatten, dass das gar nicht Natur ist.
Genau. Du hast recht, sie haben einfach die Natur. Sie haben die Natur noch nicht so genau verstanden.
Ja.
Aber also ein bisschen müssen wir. Das ist ein Problem, wieso das heute so gut funktioniert, wenn man sagt, es ist unnatürlich. Ein bisschen stimmt es ja schon, dass Kinder nur dann entstehen, wenn Samen und Eizellen in irgendeiner Form zusammenbringst. Natürlich, vielleicht hast du heute noch so ein paar Spezialtechniken, wie du könntest Erbgut dann auf eine andere Art. Aber das ist schon sehr, sehr elaboriert. Also grundsätzlich ist es ja schon so. Die Frage ist nur, ob das dann der Grund ist, wieso der Sex nicht gut soll sein.
Ja, oder wieso der Begriff Natur einfach gar nicht stimmt in dem Kontext.
Das ist nochmal ein anderer Zugang, oder? Du sagst ja, was ist denn jetzt da Natur und was ist Kultur?
Genau. Oder?
Natürlich kann man sagen, ohne dass man in ein Labor geht, entstehen Kinder nur so. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Sachen, die wir pflegen und machen, weil wir halt kulturelle Menschen sind. Von ja. Natur aus wäre das jetzt nicht so wichtig.
Mhm.
Also zum Beispiel tun wir ja unsere Körperhaare ziemlich intensiv bearbeiten, oder? Die meisten Leute gehen zum Coiffeur oder rasieren
ja.
sich.
Ja, das ja? stimmt. Also ja,
die meisten Leute, Fall, ja. oder? Es gibt wenige, die sagen, ich lasse einfach alles wachsen.
Das stimmt,
oder?
Ja.
Und dann könnte man auch sagen, das ist gegen die Natur.
Ja,
weil eigentlich
das ist
brauchst du die Haare.
Ja,
und eigentlich würde ich das selber regulieren irgendwie.
Ja, oder vielleicht ist es einfach auch nicht zeitgemäß. Oder ich glaube, da ist eben auch wieder der zeitliche Kontext.
Mhm. Also zeitgemäß meinst
meine
du?
Meine ich jetzt, wir sind vielleicht auch nicht mehr alles Menschen, die nur noch draußen wohnen und die Haare brauchen, damit uns nicht am Füdli kalt wird und so weiter.
Genau. Ich komme eben auf das mit den Haaren und das mit dem Wohnen. Das ist genau das, komme ich ja, weil in der Bibel selber sind ja die Menschen zuerst auch Füdli Blut und leben in einem Garten, wo sie kein Haus brauchen.
Ja.
Und dann werden es dort, das ist dann dort der Mythos quasi, oder die Legende, wie sie in der Bibel erzählt wird, nachdem das nicht mehr funktioniert und sie dort irgendwie nicht so die Regeln gehalten haben, tut sie Gott ja rausschiessen.
Ja.
Und dort aber gibt er ihnen Pfähle zum Kleider anlegen.
Ah, ja, okay.
Und das ist irgendwie ja auch ein Zeichen davon, dass Gott eben auch die kulturelle Entwicklung irgendwie mit unterstützt, mitmacht, oder?
Mm.
Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Naturzeug. Also wenn alles nur einfach nach der Natur laufen und nur das, was natürlich ist, auf der Seite von Gott ist, dann wäre ja das ein bisschen ein komischer Move von Gott, oder? Dass er quasi den Menschen Fehler anlegt und sie rausschickt. Ich habe das Gefühl, es ist ganz viel Segen in dem, was wir mit der Natur machen.
Ja.
Weil wir Menschen ja bewusst unser Leben bearbeiten, Häuser bauen, Verkehrsmittel organisieren, Stadt bauen und so weiter. Das sind ja alles auch Sachen, die wir Menschen machen, weil wir Menschen sind.
Mhm.
Und wenn wir jetzt dann auf den Umgang mit der Sexualität schauen, dann nachher müssen wir ja mindestens das Argument von Paulus ein bisschen hinterfragen für unsere Zeit. Vielleicht ist es ja ihm gar nicht darum gegangen, zu sagen, das ist etwas Unnatürliches, sondern es ist ihm vielleicht eher darum gegangen, das ist etwas, das ungerecht ist.
Ich verstehe jetzt nicht.
Ja, das ist gut, dass du es nicht verstehst. Das wollte ich eigentlich rauswählen. Der Paulus hat vielleicht im Hinterkopf gehabt, dass gewisse Leute sexuell missbraucht worden sind in homosexuellen Beziehungen.
Ah.
Das war nämlich recht wahrscheinlich in dieser Zeit.
Können wir vielleicht das Wort homosexuell nicht verwenden? Weil ich finde, wie, dann wird es ja wie... Für mich ist Sex nur dann Sex, wenn es consensual ist. Also wenn zwei die beteiligten Personen wie ja dazu gesagt haben. Und das würde also sagen, mehr heissen, dass es hat damals vielleicht so Beziehungen gegeben, oder es sind nicht Beziehungen gewesen, sondern so Machtverhältnisse, wo jüngere Personen von älteren Personen sexuell vergewaltigt werden oder sexualisierte Gewalt erleben aus einem Machtanspruch, und das würde vielleicht so aussehen wie eine Form, wie teilweise homosexuelle Menschen Sex haben. Das wäre okay, mir jetzt noch ein bisschen wichtig, weil ich finde, sonst wird der homosexuelle Gedanke, der hat schon immer, und vor allem gerade, wenn es um Sex mit dem Anus geht, hat immer schon so eine gewisse Konnotation mit so gewaltvoll oder mit passiv und aktiv. Und ich finde die Differenzierung noch recht wichtig, weil ich glaube, oder um das geht es. Man weiss ja auch, dass es zu römischen Zeiten solche ältere Herren gegeben hat, die jüngere Herren begleitet haben, und das so ein bisschen wie Common Sense war, dass die halt dann, sie haben irgendwie wie so eine Art Lehre bekommen, und dann haben sie halt noch ein bisschen Sex mit ihnen gehabt. So, aber ich glaube, dass man das differenzieren muss, ist mir noch wichtig.
Ich sehe schon, also ich wollte eigentlich genau auf das anspielen, was du jetzt erzählt hast. Also, es hat Abhängigkeitsverhältnisse gegeben von jungen Männern. Zum Teil sind es sogar effektiv Sklaven gewesen.
Yeah.
Und ältere Männer haben mit ihnen Sex gehabt. Also es sind Sexsklaven gewesen. Also sie haben sie vergewaltigt. Und es hat Abhängigkeitsverhältnisse gegeben, wo man das quasi als Dienst hat müssen machen, damit man können aufsteigen oder dass man können von gewissen Benefits profitieren
konnte. Ja.
Die Vorstellung in der römischen Antike war, dass die Person, die penetriert, sozial höher gestellt ist als die Person, die penetriert wird.
Ja.
Und ein Mann, der penetriert wird, ist grundsätzlich ein bisschen weniger ein Mann oder ein bisschen weniger hoch in der sozialen Leiter, also nach der damaligen Vorstellung. Und
ja,
das ist eben das, was beim Paulus natürlich, er ist nicht nur Teil von der griechisch-römischen Welt, sondern auch noch ein Jude. Und als Jude ist er dem extrem kritisch gegenübergestanden, weil das ist das römische System, das ist die römische Welt, die oben und unten gibt und Sklaverei und so weiter. Der Paulus ist der Sklaverei gegenüber sehr kritisch eingestellt gewesen. Und das muss man auch noch sehen, es ist auch noch ein Hintergrund, es ist vielleicht nicht eine Entschuldigung, warum er jetzt mit dem natürlich kommt, oder?
Ja.
Aber es ist eine mögliche Erklärung, warum er so eine scharfe Aussage macht über den Sex zwischen Männern.
Mhm.
Weil er eben eigentlich vor allem das Herrschaftsverhältnis kritisieren hat.
Ja, okay.
Okay, aber mich würde jetzt auch noch mal etwas interessieren.
Okay.
Und zwar du hörst ja jetzt diese Aussagen aus der Bibel, du hörst vielleicht auch immer wieder Fundis, die so reden und sagen, ja, nach christlicher Vorstellung ist Sex zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen ein Gräuel und das ist gegen Gott. Was macht das eigentlich mit dir? Also wie fühlst du dich oder wie fühlen sich queere Menschen, wenn sie so etwas hören?
Ich glaube, ich würde zuerst differenzieren. Ich glaube, über queer kann ich jetzt in dem Moment gerade gar nicht unbedingt reden. Sicher, es ist Teil von der queeren Community, aber wir haben jetzt vor allem über Sexualität geredet. Queer schließt für mich noch ganz viele andere Facetten ein, und darum werde ich das ein bisschen differenzieren. Wir haben ja jetzt auch noch nicht darüber geredet, wie Gott über Transpersonen oder intergeschlechtliche Personen etc. Redet. Wenn es um Sexualität geht, das macht natürlich mega etwas mit einem. Es macht mit mir etwas, aber ich will das gar nicht unbedingt von meiner persönlichen Meinung aus erzählen, sondern eher, was ich auch erlebe, insbesondere von Menschen, die in einer christlichen aufwachsen oder eben viel eventuell sogar fundamentalistisch aufwachsen, wo das zu ja, viel innerem Leid kann führen. Also wir kennen so ein bisschen die internalisierte Homophobie, wo Menschen, die selber homosexuell sind, also sich richtig gehen, dass die, das merken viele ja schon im Jugendalter, wo sich richtig gehen müssen, unterdrücken, selbst abwerten. Also ich habe schon von Fundis oder Ex-Fundis gehört, was das auch geheissen hat, wenn das vielleicht eventuell sogar mal rausgekommen ist oder man das mal an einer Vertrauensperson erzählt hat, dass man eventuell Gefühl hat für das gleiche Geschlecht. Ja, das sind sehr schwerwiegende, auch, ich würde sagen, auch Traumata, die das kann auslösen und auch längerfristig und teilweise wirklich das Leben lang begleitet. Auch wenn man dann irgendwann mal vielleicht kann ausbrechen und so die Community findet und merkt, dass das total okay ist das, kann das sehr schwerwiegende bis zu suizidale Auswirkungen haben.
Und was würdest du sagen, macht das mit dem Bezug von einer Person, die gleichgeschlechtliche Liebe sucht, die homosexuell fühlt, was macht das mit ihrem Gottesbild? Was macht das mit einem Bezug zu Religion und zu Glauben, wenn eine Person solche Aussagen hört?
Ja, also ich glaube, es gibt dort sicher verschiedene Lager. Also ich kenne definitiv das Lager, wo dann einfach findet, hey, weißt du was, du kannst mir mal blöd gesagt. Also Religion, und das erlebe ich ganz viel, oder? Religion, das ist einfach nicht für mich. Also das mache ich nicht. Das sind dann so Aussagen, ist dann halt einfach, ja, also das Christentum kann ich eh nicht damit anfangen, mit der Kirche kann ich nicht anfangen. Eine ganz klare und finde ich auch sehr gut nachvollziehbare ja, Möglichkeit, dem wie sagen, ja gut, das ist ja nicht für mich, weil ich bin nicht akzeptiert in dieser Kirche, in dieser Religion. Mich will man ja nicht. Ich glaube, es gibt sowieso das Lager, das sich dann einfach mega dagegen sträubt und auch einfach nichts mit dem zu tun haben. Finde ich okay, ja, eh. Why not? Und ich finde es auch legitim. Und dann gibt es das andere Lager, wo vielleicht gern würde, weiter den Glauben leben, in der Kirche bleiben, in dieser Religion bleiben. Und eben, wie gesagt, dort habe ich schon verschiedene Sachen erlebt. Ich habe schon erlebt, dass eben Menschen fast ein bisschen zerrissen sind in dem Ganzen. Vielleicht sogar auch etwas versuchen, aufrechtzuerhalten. Oder vielleicht dann einfach sagen, ja, es gibt ja die verschiedenen Therapieformen, die, so viel ich weiss, nicht funktionieren. Mm. Angeblich gibt es ja ein paar also so Konversionstherapien, wo Leute dann effektiv plötzlich heterosexuell werden. Ist für mich sehr fraglich. Ich finde, das hat auch nichts mehr mit Religion oder Christentum zu tun, so wie ich es verstehe, weil ich glaube, wenn ich Gott richtig verstanden habe, hat Gott uns alle so geschaffen, wie wir sind, und das ist auch gut, so wie wir sind. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man für das irgendwie durch eine Therapie muss, um sich extra am Gott anpassen, dass er uns plötzlich lässig findet. Mhm. Ich meine, Konversionstherapie, das kann man sich, glaube ich, fast nicht vorstellen, was das mit Personen macht, auch längerfristig. Ich kenne so ein, zwei Beispiele, wo das auch dramatische Erlebnisse waren und wo nachher ein jahrelanger bis lebenslanger Aufbau von einem Selbstwert mit sich trägt und das Grundgefühl, immer ein bisschen falsch zu sein, das ist sehr schwer wegzubekommen. Also ich glaube, diese Seite gibt es natürlich. Und dann gibt es natürlich auch die Seite, die findet Communities in der Religion, in der Kirche. Es gibt ja auch Kirche, wo sich explizit wie so dem stellt und auch findet, hey, nein, so verstehe ich Gott nicht. Und die machen ich sage jetzt da queer-friendly Herangehensweise in der Kirche und beschäftigen sich halt auch mit diesen Texten und eben die auseinanderdröseln. Und dort finden Leute sicher auch Menschen, die gleichgesinnt sind und die nicht ihnen sagen, dass es eben so ist, wie der Paulus gesagt hat, oder beziehungsweise so, wie man es dann eben von Paulus interpretiert. Das gibt es ja auch.
Genau, genau. Das gibt es ein paar und immer mehr. Und es gibt auch immer mehr ganz normale Kirchen, gewöhnliche Kirchen, die einfach sozusagen all-inclusive, sagt man in Amerika, probieren offen zu sein und einfach zu signalisieren, also wir tun da aufgrund von der sexuellen Orientierung niemand anders anschauen als die anderen.
Ja.
Die gehören alle da dazu. Und wir tun auch die verschiedenen Beziehungsformen segnen.
Ich finde, das wäre jetzt noch so ein bisschen meine Frage. Es braucht ja trotzdem auch eine gewisse Aufarbeitung. Also einfach nur sagen, yay, wir sind jetzt queer-friendly, fühlt sich für mich ein bisschen faul an.
Genau, das finde ich auch. Also ich muss auch manchmal so ein bisschen lachen, wenn ich sehe, wie gewisse Kirchen, die sehr, sehr traditionell sind, probieren, auf queere Menschen zuzugehen. Auch ein bisschen, ohne dass man sonst irgendetwas in der Kirche muss ändern quasi. Also jetzt gerade bei der katholischen Kirche, wo es nach wie vor so ist, dass nur Männer dürfen in der Hierarchie eine Rolle spielen, ist das natürlich immer so das Bier ein bisschen an der Grenze. Sie begründen es dann so, dass sie quasi sagen, ja nein, unsere Männer sind natürlich nicht heteronorm Männer, weil die verzichten ja bewusst auf Sexualität. Aber da wissen wir ja, es hat auch Schattenseiten. Oder? Der Schattenseite, dass das häufig dann eben doch nicht stimmt und natürlich auch Priester eine Sexualität haben und die zum Teil auch ausleben auf irgendeine Art und leider eben auch auf missbräuchliche Art. Bei uns jetzt, bei den Reformierten, ist es mehr so ein bisschen die Frage, ja, was machen wir eigentlich mit dem ganzen Erbe von Heteronormativität und Patriarchat, oder? Also das heisst, so der Pfarrer im Pfarrhaus mit der Pfarrfamilie und den Pfarrkindern, wo das absolute Ideal von Familie hat verkörpert bei uns. Und über Jahrhunderte ist in diesen Pfarrhäusern missbraucht worden und sind nebendähliche Beziehungen geführt worden und sind auch zum Teil ganz schlimme Kindheitserlebnisse gewesen. Es gibt Jahrhunderte so Pfarrhausgeschichten von Kindern, die im Pfarrhof aufgewachsen sind. Ich würde jetzt mal, also ich habe überhaupt nicht gegen das Pfarrhaus, aber ich würde sagen, die Aufarbeitung von dem Style von Kirche oder dem Style, wie wir Pfarrpersonen denken, Männer, die Familienoberhäupter sind und Frauen haben, die den Kaffee servieren, die Aufarbeitung, die ist noch nicht wirklich passiert. Also dort sind wir, meine Generation Pfarrpersonen probiert quasi das Pfarramt neu zu erfinden, aber es gelingt bei weitem nicht allen von uns und das hat sicher auch damit zu tun, dass viele Leute immer noch das alte Bild einfach weiter tradieren. Und wenn du dann so eine Kirche hast und sagst, wir sind queer-friendly, wir haben alle gern und bei uns haben verschiedene sexuelle Orientierungen Platz, dann ist es manchmal ein bisschen, naja, also nice, aber nicht real.
Mhm. Ja, definitiv. Also ich finde, die Aufarbeitung braucht es unbedingt, ja.
Noch ein letzter Punkt, bevor wir das heisse Eisen mal ein bisschen auf die Seite legen. Es kommt dann sicher wieder in den nächsten Mythos. Wir bringen es nicht so schnell los. Aber etwas, wo mir noch in den letzten sehr viel entgegengekommen ist, dass queere Menschen neue Impulse für das Gottesbild gebracht haben, die Kirche.
Mhm.
Wir haben von queeren TheologInnen, die wirklich sehr gerungen haben mit ihrem eigenen Glauben, haben wir in der letzten eine sogenannte Queer Theology bekommen. Und die bringt gewisse Aussagen über Gott, die ich absolut heiß finde.
Heiß.
Also wirklich heiß, nein, also was sie werden tolle, so eine tolle Aussagen über Gott.
Und zwar, über das reden wir vielleicht auch mal, wieso muss eigentlich bei Queerness immer alles so hot sein.
Okay, also gut. Gut, also nein, richtig ist es, ich sehe schon. Also ich sehe
ein
schon,
anderes
ich,
Thema.
Ich bin auch nicht ganz frei von meinen Bildern und Images und Prägungen. Aber also etwas, was ich total nett finde, ist, dass sie die Vorstellung im christlichen Glauben, dass Gott eine Trinität ist, neu deutet. Vater, Sohn, Heiliger Geist, zeigt mir ja nochmal super Heteronormativität von den Ausdrücken her, die gebraucht wird, ist ein Bild für Gott. Es ist nicht so, dass wir uns vorstellen, Gott ist ein Vater. Die Queer Theology, die schaut das an und sagt, hey wow, da ist ja gleichzeitig unglaublich viel Kritik von dem Heteronormativen drin. Weil man sagt, Gott ist nicht eine Person, nicht zwei Personen, sondern drei, ist sozusagen Ménage à trois.
Okay.
Und die sind in einer Wechselbeziehung drin. Die haben miteinander die ganze Zeit einen Austausch miteinander. Und es ist niemand in der dominanten Position, sondern sie sind alle auf der gleichen Ebene. Das ist eine theologische Aussage. Das ist schon im 2. oder 3. Jahrhundert ist das klar gewesen. Gott ist nicht höher als Jesus und Jesus ist nicht höher als Gott und der Heilige Geist ist nicht höher als beides. Und die sind alle miteinander in einer gleichseitigen Wechselbeziehung.
Cool.
Wahnsinnig, oder?
Ja, ist cool. Und dann gibt es andere Begriffe für die drei Einheiten.
Ja gut, du kannst dann zum Beispiel sagen, jetzt nehmen wir wieder das antike Bild führen, der Vater, das ist eigentlich das Bild von dem, wo etwas aus sich heraus erzeugt. Das ist wieder das mit dem Samen und dem Gefäß und so, genau. Der bringt das führen. Der Sohn, das ist quasi der, der das entgegennimmt und weiterentwickelt. Der blüht auf, das ist ein echter Mensch, der ist da, der ist vernetzt. Und der Heilige Geist, das ist quasi das Unverfügbare. Weil der Sohn, der hast du vielleicht können anlangen, der war richtig konkret da gewesen, aber vieles an diesen Mächten und Kräften, die auf der Welt existieren, sind nicht greifbar. Das ist so geheimnisvoll. Es ist irgendwie, es kann durch alle Wände durch, es ist überall und es ist gleichzeitig nicht einfangbar, so. Und dann tust du so über diese drei Sachen reden und sagst, das ist im Fall Gott. So ist Gott, so ganz durcheinander und gleichzeitig. Eigentlich ist Gott nicht eine Person, sondern ist eine Beziehung.
Mhm. Das finde ich schon spannend, aber trotzdem noch, es ist ja dann trotzdem alles sehr männlich konnotiert, außer ich habe falsch verstanden, dass der Samen aus einer männlich gelesenen Gottperson in eine transmännliche Person mit Gebärmutter hineinkommt und... Oder vielleicht habe ich da
Nein, das sind ja alles Bilder, oder? Nein, das ist, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass das alles Männer sind, sondern ich würde sagen, das ist
also so wie es für mich wieder eher aufgeht, habe ich sagen.
Aha, okay, ja. Also es gibt effektiv aus der Queer Theology auch den Impuls, dass man sagt, Gott ist trans. Weil Gott eben unsere Geschlechternormen oder Geschlechterpositionen, die wir geschaffen haben, übersteigt. Weil er eben nicht in einer quasi stehen bleibt, sondern quasi sich die ganze Zeit bewegt. Das ist auch Trinitätstheologie.
Also genderfluid ist.
Genau, genderfluid, wenn überhaupt, genau. Also das Gender bändert die ganze Zeit.
Ja. Okay, cool. Okay, spannend.
Gut, jetzt haben wir da einen kleinen Flug durch all die Theorien gemacht. Mhm. Und wir sind noch nicht ganz am Ende mit allen Mythen.
Nein, das sind wir nicht.
Das war es bei Sex und Gott für das Mal. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos sehr bald. Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.
Ein Podcast in Kooperation mit dem RefLab.